Seit 4. Januar geht es im Grunde um zwei Dinge. Es geht einmal um das Abendmahl und es geht zum anderen um das neue Gebot, das uns Jesus gibt während der Abschiedsreden, als er mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, Passa gefeiert hat. Da sagt er in Johannes 13, 34 und 35, ich gebe euch ein neues Gebot. Und hört, wenn ihr Gebot hört, nicht die blaue Verkehrstafel, so Option, eine Möglichkeit, sondern seht die rote Verkehrstafel. Ja? Der Befehl, Stopp zum Beispiel, Stopp, Vorfahrt achten, ein Befehl. Gebe euch einen Befehl, liebt einander. Und dann sagt Jesus, diese Liebe, die ihr zueinander haben sollt, die soll von einer anderen Qualität sein, als es euch bisher befohlen wurde. Bisher war die Liebe von der Qualität, wie du dich selber liebst, was du gerne getan haben möchtest, das füge auch keinem anderen zu oder das tue den anderen. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, lässt die Jünger antreten. Ich bin ja bei der Bundeswehr gewesen, ich habe das mit der Befehlsausgabe so richtig im Kopf. Ja, Befehlsausgabe, antreten, Befehlsausgabe, neuer Befehl. Alter Befehl, kannst zerreißen, neuer Befehl. Neuer Befehl ist, gebe euch ein neues, neuen Befehl, liebt einander. Und zwar, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr Nachfolger Jesu seid. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass das Reich Gottes hereinbricht. An eurer Liebe zueinander werden die Leute Hoffnung haben, dass es offensichtlich einen Christus gibt und dass es bei ihm Erlösung gibt. Über diese Frage dachten wir jetzt schon viel nach. Und letzten Sonntag bin ich zu 1. Johannes 3 gekommen. 1. Johannes 3. Vers 11. Darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Ihr sollt einander lieben. Okay, das habe ich gerade gesagt. Sagt Johannes uns hier nochmal. Wir sollen einander lieben. Und dann in Vers 12 dieses Geheimnisvolle, was ich heute auch nochmal von einer anderen Seite beleuchten möchte. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tut. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist schon ein Mörder. Weil wir sagen ja spontan, wenn wir gerade die Geschichte von Kain und Abel kennen, und wer kennt sie nicht, sagen ja, ganz so schlimm wie Kain bin ich ja nicht. Ja? Den fängt gleich Johannes hier ein und sagt, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Wenn dieser Mensch denkt, das Leben, das Gott uns schenkt, sei in ihm, ist er einer Täuschung erlegen. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Und auch das ist ja so groß, ähnlich wie der Begriff Mörder, dass wir jetzt denken, ja, wie können wir das schaffen? Das fängt auch Johannes ein, indem er sagt, angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt, wenn er sein Herz verschließt, wenn er sagt, was geht mich mein Bruder an? Ich bin doch nicht der Fürsorger meines Bruders. Komm doch schon selbst kaum zurecht unter der Last, unter der ich stehe. Wenn er also sein Herz verschließt und kein Erbarmen mit ihm hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schöner Rede erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Macht es nicht wie Kain, sagt Johannes. Und ich möchte nochmal um diese Geschichte von Kain und Abel herumkreisen, weil ich glaube, sie birgt für uns heute einen Schlüssel. Und wenn wir diesen Schlüssel ergreifen, so wie Wiebke das gesagt hat, wenn wir sagen, Herr Jesus, schenk mir diese Befreiung, geschieht etwas Besonderes, was dein Leben verändern wird. Ich habe das gesehen wie eine Tür. Du hast noch nicht den ganzen Raum dann eingenommen. Du bist noch nicht das, was Jesus dir geben möchte. Aber es ist ein Schalter umgelegt. Es ist eine Weiche gestellt. Es ist eine Tür aufgegangen, von der du gedacht hast, sie wird nie aufgehen. Kain und Abel. So weit zurück. Ganz zurück zum Anfang. Zurück ins Fundament. Zurück in die ersten Tage der Menschheit. Ihr wisst, dass Kain und Abel Brüder waren. Und die Bibel sagt, der Kain, der wurde Landwirt. Ich möchte noch eine Klammer machen hier. Was ich jetzt über Landwirte sagen möchte, sage ich nicht über Landwirte. Wir haben Landwirte in unserer Gemeinde. Ich schätze diese Arbeit, die sie tun, sehr. Ja, aber wir wollen da etwas tiefer graben. Ich sage also nichts irgendwie Negatives über Landwirte. Hört das bitte nicht auf diesem Ohr. 1. Mose 4. Abel wurde ein Hirte. Kain ein Bauer, ein Landwirt. Die Bibel sagt, wenn ich das jetzt mal versuche wörtlich wiederzugeben, der Abel wurde zu einem Hirten, der Kain wurde Sklave, Diener der Erde. Und jetzt möchte ich euch mal zu einer kleinen Übung einladen, wenn ihr einmal eure Augen zumacht. Und jetzt stellt ihr euch einen Hirten vor. Das alle schon mal gesehen auf einem Bild oder in Wirklichkeit. Ein Hirten. Ein Hirten bei seiner Herde. Siehst du den Hirten mit seiner Herde? So, jetzt stell dir einen Landwirt vor, zur damaligen Zeit ohne Maschinen und Geräte, einfach nur auf dem Acker. Bei der Arbeit. Siehst du den Landwirt? Okay, jetzt mach die Augen wieder auf. Welche Haltung hat der Landwirt? Welche Körperhaltung hat der Landwirt, der Bauer? Gebückt. Welche Körperhaltung hat der Hirte? Aufrecht. Oder sitzend, wenn er nicht mehr stehen kann, aber meistens steht er auf seinem Stock. Gebückt. Zu was ist der Landwirt gebeugt? Zur Erde. Lass das einfach mal hineinsinken in dein Herz. Dieses Bild von dem Hirten, der da steht, aufrecht, und von dem Diener der Erde, der gebeugt der Erde zugewandt ist. Interessant ist, dass zu dem Aufrechten das Attribut Hirte gebracht wird. Das ist der Hirte. Der Hirte von der Herde. Und im Neuen Testament gibt es diesen einen guten Hirten, von dem Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte. Und ich hatte dieses wunderbare Erlebnis, ich habe es schon einmal erzählt, das liegt schon einige Jahre zurück, da war ich auf einem Besuch in dem Siemensbau am Kanal. Und da schaute ich aus dem Fenster und sah eine Schafherde. Da war noch nicht so viel gebaut, da waren Wiesen und da war eine Schafherde. Und da hatte ich den Eindruck, als würde Gott zu mir sagen, geh du runter zu dem Hirten und vereinbare, dass du einen Tag bei ihm bist und ich will zu dir reden. Dadurch. Dann bin ich runtergegangen und habe mit diesem Hirten gesprochen und habe ihm versucht zu erzählen, dass ich gerne einen Tag mit ihm Schafe hüten möchte. Und dann haben wir einen Termin vereinbart und zu dem Termin bin ich dann tatsächlich gekommen. Dieser Hirte, das hat sich später herausgestellt, war sein ganzes Leben lang Schafhirte. 53 Jahre lang hat er Schafe gehütet. Und das war für mich in mehrfacher Hinsicht eine Offenbarung, weil dieser Schafhirte hat so in Gesprächsfetzen immer wieder Dinge gesagt, die das Schafhüten betreffen. Und das hat so viel Sinn gemacht und macht immer noch Sinn. Je mehr ich darüber nachdenke, macht das so viel Sinn, diese Schafe zu erleben in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstufen, in ihrem unterschiedlichen Verhalten. Aber was ich bemerkenswert fand, als ich zu dieser Weide kam, ich kam zu früh, die waren so eingefercht in so einem elektrischen Zaun. Diese Schafe haben überhaupt keine Notiz von mir genommen, als ich da ankam. Ich hätte genauso gut nicht da sein können. Und jeder Versuch, mit den Schafen in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten, ist misslungen. Die haben weiter gegrast, einmal so ein bisschen hochgeguckt, so, das stört uns jetzt nicht, weiter gegrast. Völlig anders war das, als der Hirte kam. Da sind die Schafe alle aufgeguckt, die kannten den Hirten, die kannten seine Stimme. Der Hirte ist gekommen und die Schafe sind zusammengelaufen an den Ausgang. Dann hat der Hirte den Ferch aufgemacht und dann hat der Hirte diese Schafe rausgeführt und ist vor den Schafen hergegangen zum Weiden. Hat geguckt, wo sie schönes Gras finden und hat auf sie aufgepasst und ist die ganze Zeit aufrecht gestanden. Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte. Ich bin der, der kommt und dich ein- und ausführt und dir gute Weide gibt. Er wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grüne Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Und selbst wenn ich durch ein dunkles Tal gehe, durch das Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Kannst du dich hinsetzen, das sind die Feinde, die stehen da alle. Du kannst gemütlich essen, da verklemmt sich dir nichts im Magen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. So habe ich euch geliebt, sagt Jesus. Und in diesem Befehl, Johannes 13, sagt er, liebt so, wie ich euch geliebt habe. Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich, Petrus? Weide meine Schafe. Liebst du mich, Jutta? Liebst du mich, Ulrich? Liebst du mich? Tue einen hirtlichen Dienst an deinen Brüdern und Schwestern. Liebe sie, wie ich dich geliebt habe. Du kannst nicht sagen, die Liebe Gottes bleibt in deinem Herzen, wenn du sagst, mein Bruder oder meine Schwester ist mir egal. Was kümmert mich mein Bruder und meine Schwester? Und genau das passiert hier in der Geschichte von Kain und Abel. Gott sagt, Kain, wo ist denn dein Bruder? Ja, nicht als wäre Gott jetzt senil und hat ihn jetzt gesucht und nicht gefunden. Er hat ja genau beobachtet, was abgeht. Aber was sagt der Kain? Ich bin nicht meines Bruders Hüter. Warum ist er nicht ein Hüter seines Bruders? Weil er der Erde zugebeugt war. Und Jesus sagt, du kannst nicht mich lieben und der Erde zugebeugt sein. Du kannst nicht mich lieben und die Welt lieben. Du kannst nicht mich lieben und das Diesseitige lieben. Du kannst nicht mir dienen und dem Mammon dienen. Das geht nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Johannes sagt in 1. Johannes 3, wir sind, wenn wir sagen, wir lieben Gott, sind wir aufgefordert, unser Leben zu geben für unsere Geschwister. Was sagt Jesus von dem guten Hirten? Johannes 10. Der gute Hirte gibt das Leben für seine Schafe. Der gute Hirte beobachtet die Bedürfnisse. Der gute Hirte reagiert auf die Bedürfnisse. Der gute Hirte verschließt sein Herz nicht vor den Bedürfnissen. Der gute Hirte sagt nicht, mein Bruder ist mir wurscht, ich bin nicht der Hüter meines Bruders. Hüter im Hebräischen kommt von Shama, und das ist, es gibt verschiedene Hebraismen in unserer Sprache, die sind übrig geblieben von der großen jüdischen Bevölkerung, die wir in Deutschland hatten. Und Shama, da haben wir dieses Schmiere stehen, ja, das kommt von Shama, hüten, bewahren. Schmiere stehen ist ein Hebraismus in unserer Sprache, kommt von Shama, hüten, bewahren. Ja, die Verbrecher tun was und da stehen ein paar Schmiere. Ich stehe doch nicht Schmiere für meinen Bruder. Bin doch nicht verantwortlich für den. Aber Jesus sagt, du kannst nicht mich lieben und gleichzeitig sagen, mein Bruder ist mir wurscht. Du kannst nicht mich lieben und dein Herz verschließen. Das ist eine Angelegenheit des Herzens. Nun, was hat das mit uns zu tun? Ich denke, es hat mit uns sehr, 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 sehr viel zu tun. Ich sehe, wenn ich so in euch, zu euch hineingucke, eine ganze Menge von gebeugten, der Erde zugewandten Menschen, die unter einer mehr oder weniger starken Last stehen. Und du spürst diese Anforderung zu sagen, ich soll doch aber auch mich um meinen Bruder noch kümmern, als zusätzliche Last. Und du fragst dich, wie kann das geschehen? Und wenn du dich dann wahnsinnig anstrengst, versuchst du das auch noch zu schaffen, aber du schaffst es nicht. Und im Grunde sagst du, ach, wenn er nicht angerufen hat, ist auch gut. Wenn ich von seinem Problem nichts erfahre, ist mir das gerade recht, weil ich habe selbst zu viele Probleme. Und in vielen Gemeinden und auch noch ansatzweise und zum Teil sogar vielleicht sogar noch sehr stark in unserer Gemeinde gibt es diesen Deal zwischen dem Pastor und der Gemeinde. Sei du unser Hirte. Ja, wir bezahlen dich, dass du aufrecht stehst, damit wir weiter buckeln können und uns ein bisschen besser dabei fühlen, dass wir der Erde zugewandt sind. Da können wir dann von Montag bis Samstag über unsere Grenzen hauen und arbeiten und dann kommt irgendeiner und tröstet uns. Aber Jesus ist gekommen, um uns komplett zu erlösen. Jesus ist nicht gekommen, um uns einen Ersatz für sich in Form eines Menschen vorzustellen, der das dann für euch oder für uns regelt, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um dich aufzurufen. Ich bin gekommen, um dich völlig zu verändern. Ich bin gekommen, um dich rauszurufen aus dieser Knechtschaft und hineinzustellen in das Leben. Ich bin gekommen, um die Finsternis zu überwinden. Jesus ist dieser zweite Adam, der diesen Fluch gebrochen hat. Diesen Fluch der Angst, diesen Fluch dieser Knechtschaft, diesen Fluch dieses Gebeugtseins, diesen Fluch, dass du Angst hast im Grunde um deine Existenz, dass du nichts mehr zu essen und zu trinken und anzuziehen hast und deshalb geknechtet bist. Diesen Fluch, dass du Kredite aufnehmen musst, um irgendjemand zu sein, um irgendetwas darzustellen, um irgendetwas zu leisten, um irgendetwas zu sein. Diesen Fluch, in die Abhängigkeit von Menschen zu geraten, die dir das geben, was du so sehnsüchtig brauchst und doch nicht geben können. Jesus ist gekommen, um das zu lösen. Und es ist tatsächlich so, wir können einander nicht lieben, wenn wir nicht erfahren haben, dass Jesus mich liebt. Wir können nicht einander lieben, wenn wir nicht zu diesem guten Hirten gehen, der sich über uns erbarmt, der uns aufnimmt, wenn wir nicht mehr können, der uns trägt, der uns heilt, der uns freisetzt. Und das Bild, das ich eigentlich, was mich total fasziniert für uns heute, ist, dass ich gesehen habe, dass Gott heute eine ganze Reihe von Menschen, die gebeugt sind, aufrichtet. Das habe ich gesehen. Gesehen, wie Jesus gekommen ist und wie Jesus eine ganze Reihe von uns, die das haben wollen, die das ergreifen wollen, die das für sich wünschen, die sagen, ich habe die Schnauze so voll von diesem Gepuckel. Warum? Die Berufung, in die du hineingetreten, die Gott dich, in die Gott dich hineinruft, ist die Berufung eines Hirten. Warte nicht auf irgendeinen Pastor. Der Pastor ist in dir. Warte nicht auf irgendeinen Hirten. Der Hirte ist mit dir. Der Hirte ist in dir. Der Hirte beruft dich zu einem hirtlichen Dienst. Der Hirte sagt, liebst du mich? Dann rufe ich dich zu einem hirtlichen Dienst, zu den Menschen, zu der Welt, zu der Gemeinde, zu wo auch immer ich dich hinstelle. Könnt ihr das sehen? Ich sah so ein kleines Pflänzchen, ich sah, wie plötzlich so eine grüne Pflanze, zwei Blätter, durch die Erde gekommen sind. Und ich sah, wie das, was Gott dir jetzt vor Augen gestellt hat, wie du das plötzlich siehst und wie das sich in deinem Leben erfaltet, wie das zu einem Durchbruch kommt, wie du sagst, genau. Herr Jesus, gib mir das. Ich will nicht länger so machen wie Kain. Ich will nicht länger Sklave der Adama sein, der Erde. In Christus brauche ich das nicht mehr. Christus richtet mich auf. Christus richtet mich auf. Und weil Christus mich aufrichtet, kann ich meinen Bruder lieben. Und daran erkenne ich, dass Christus mich aufgerichtet hat, dass das Bauernherz in ein Hirtenherz verwandelt wird. Daran erkenne ich, dass Gott etwas in mir verwandelt hat, dass ich plötzlich hirtliche Gefühle habe. Ja, das sagt Johannes. Woran erkennen wir, dass wir dieses neue Leben haben? Wir erkennen es daran, dass dieser Fluch gebrochen ist, dass dieses... Du erkennst es daran, dass du nicht mehr so durchs Leben läufst. Geknechtet und gebückt. Daran erkennst du, dass du neues Leben hast. Das ist das, was Johannes sagt. Daran kann man das sehen. Du guckst auf die Leute ganz anders. Weil du selbst frei bist. Weil du selbst diesen guten Hirten gefunden hast. Der dich kennt. Der dir sagt, wer du bist. Dieser Hirte, mit dem ich da einen Tag verbracht habe, der kannte jedes Schaf und jedes Schaf hatte einen Namen, der konnte jedes Schaf auch rufen. Der hat das auch mitgekriegt, wenn ein Schaf verloren gegangen ist. Der ist auch nicht, ich habe ihn gefragt, so sage ich so, früher waren das so Wölfe, die ihn da so Schwierigkeiten gemacht haben, sagt er, Wölfe wäre überhaupt gar kein Problem, aber diese Schäferhunde, die frei rumlaufen hier, die bringen unsere ganze Herde regelmäßig durcheinander und dann ist er immer unterwegs, um die Schafe wieder zusammenzusammeln, die dann unter irgendwelchen, also das ist hier Nürnberg, ne? Wir reden nicht von irgendwo, sondern Nürnberg, unter der Kanalbrücke oder so sitzen die dann halt und total verängstigt, so einzelne Schafe. Schafe sind ja total ängstliche Tiere, vor allem wenn sie alleine sind. Der kriegt das total mit, wenn da ein Schaf fehlt und der kümmert sich. Das sind hirtliche Gefühle. Ach,
Wie viel habe ich jetzt? 100? Jetzt fehlt eins. Naja gut, 99 habe ich wenigstens noch. Ja, so redet der Mietling, der Gebückte, der Erde zugewandte, der, dessen Herz überhaupt nicht verändert ist. Der redet so. Daran erkennst du, dass dein Herz nicht verändert ist. Der Abel war ein Hirte. Vielleicht sogar auch ein Bild auf Christus. Der Abel war ein Hirte, ein Mann des Glaubens, ein Mann in der Beziehung zu Gott. Ein Mann, der gefragt hat, Gott, was gefällt dir? Ich habe es letzten Sonntag gesagt. Ein Mann, der nicht gesagt hat, ach, Gott wird schon irgendwie zufrieden sein. Ein Mann, der sich zweimal überlegt hat, was er als Bestes gibt. Und das die Erstlinge seiner Herde und das Fette hat er gegeben, das Beste vom Besten. Sich zweimal überlegt, was ist das Beste? Er hat sich gar nicht überlegt, er konnte es ja gar nicht durch Überlegen erkennen, sondern ich glaube, er hat es in der Beziehung zu Gott erfahren. Gott hat zu ihm gesagt, was ihm gefällt, weil er in Beziehung zu Gott war, weil er dieses Symbol, dieses Bild, dieses aufrechten Menschen ist. Und Gott hat ihm gesagt, was ihm gefällt, und er hat gemacht, was Gott gefallen hat, und Gott hat ihn geehrt, so wie Jesus sagt, wenn du tust, was ich euch sage, dann wird mein Vater drauf gucken und wird sagen, toll, ich ehre dich, ich finde das klasse, was du machst. Und der Kain? Ach, zum Anbeten geht's jetzt. Mal schauen, was wir da fabrizieren können. Ach, nehmen wir ein bisschen, Gott wird schon, das kriegt er gar nicht so richtig mit. Das wird er schon irgendwie merken. Dann hat er da irgendwas fabriziert und verbrannt und Gott hat das überhaupt nicht gefallen. Ich möchte jetzt das Lobpreisteam einladen, dieses eine Lied mit uns zu singen. Und während wir dieses, und wir werden das hören, wir werden das hören, und wenn du das hörst, mal sehen, wie uns der Heilige Geist jetzt dann leiten wird, aber ich möchte gerne dir die Möglichkeit geben, wenn du sagst, ich möchte das, was in Christus für mich ist, ergreifen. Ich möchte nicht mehr dieser geknechtete Sklave der Erde sein, sondern ich möchte dieses hirtliche Herz, möchte diesem Hirten begegnen. Wenn du das, da wollen wir für beten, aber erstmal wollen wir Jesus in die Mitte stellen.
Andere zu leben. sein Leben zu geben für andere, wie Jesus es getan hat. Deshalb hat er nach seiner Auferstehung den Petrus das gefragt: Liebst du mich? Und er hat es dreimal getan. Und in diesen Fragen sind die Augen des Petrus weggerichtet worden von sich selbst, von seinem Versagen, von seinem Scheitern, von seiner Verkrümmung auf sich selbst und seine Ängste. Und hingerichtet worden, nicht nur auf Jesus, sondern durch ihn, auf andere Menschen. Und deshalb hat Jesus ihm gesagt: Sei du jetzt einer, der hier dich dient, anderen. Und wenn du merkst, das ist der Punkt für dich, wo Jesus dich daraufhin jetzt, heute Morgen hier anspricht, dann steh auf und alle anderen bleiben bitte sitzen.
Du solltest dir nicht selber suchen. Du solltest dir nicht überlegen mit deinem Kopf, sondern ich werde dich führen.
Wandere im Tal des Todesschattens. Ich fürchte kein Unheil. Du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Becher fließt über. Vater, und ich bete heute Morgen, dass nur Gnade und Gerechtigkeit uns folgen wird. Alle Tage unseres Lebens, bis wir zurückkehren in dein Haus auf ewig. Du, guter Hirte, ich rufe heute Morgen zu dir und ich bete, dass du jeden, der das jetzt begehrt, aufrichtest. Ich danke dir, dass du zum Fluch geworden bist, Herr Jesus, und damit den Fluch gebrochen hast, der uns verkrümmt. Und ich stelle jetzt die Wahrheit dieses Sieges Jesu gegen diese Verkrümmung. Und ich sage dir, du brauchst nicht länger verkrümmt zu sein. Es ist
der Wille des Erlösers Jesus Christus, dass du aufgerichtet wirst. Der gute Hirte kommt jetzt zu dir und richtet dich auf. Spüre, wie du dich gar nicht selber aufzurichten brauchst, sondern wie er dich aufrichtet. Wie du neu in sein Angesicht schaust. In das Angesicht des guten Hirten. Dass du das Herz der Knechtschaft aus uns herausnimmst, gerade jetzt in diesem Augenblick, und uns das Herz der Sohnschaft gibst, einen neuen Geist, einen Geist, der ruft, aber lieber Vater, Halleluja, Heiliger Geist, komm du zu uns, komm du zu uns heute Morgen, tu dieses Wunder an. Anbeten. Vielleicht möchten die anderen auch aufstehen. Lass uns dieses Lied gemeinsam singen.